NDR Info. Echo des Tages.
Alkohol und Tabak, nein. Internet und Praxisgebühr, ja. In Deutschland ist ein erbitterter Streit darüber ausgebrochen, was und wie viel ein Mensch zum Leben braucht. Im Zentrum stehen 364 Euro, der neu berechnete Hartz-IV-Regelsatz. Sozialer Kahlschlag oder faires Berechnungsverfahren. Der Bericht und der Kommentar dazu heute im Echo des Tages. Die weiteren Themen. Bonusregeln für Bankmanager. Die Bundesregierung fühlt sich machtlos. Schulterschluss der Unionsparteien. CDU und CSU stellen sich hinter die Bundeswehrreform. Vita Siedlungsbau im Westjordanland, die Friedensgespräche stehen auf der Kippe und Körperscanner auf Flughäfen. In Hamburg hat heute ein 6-monatiger Test begonnen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Ein Hohn, ein Skandal, unmoralisch, eine üble Trickserei. Gewerkschaften und Opposition laufen Sturm gegen die Neuregelung der Hartz-IV-Sätze. 5 Euro mehr soll es geben. Darauf hat sich die Koalition geeinigt. Statt 359 Euro soll ein alleinstehender Langzeitarbeitsloser also künftig 364 Euro im Monat bekommen. Aber das Koalitionslager wehrt sich gegen die Kritik. Der Abstand zu denen, die arbeiten, müsse gewahrt bleiben, heißt es. Außerdem sei es bei der Neuberechnung sehr transparent und sehr gerecht zugegangen, sagt Ursula von der Leyen. Die Sozialministerin hat heute noch einmal ausführlich ihre Pläne vorgestellt und verteidigt. Aus Berlin Georg Schwarte.
Die Bundesarbeitsministerin kann die Aufregung gar nicht verstehen. 5 Euro mehr für Hartz-IV-Bezieher, künftig 364 Euro pro Monat. Der Regelsatz für Kinder bleibt gleich, müsste eigentlich sogar sinken, sagt Ursula von der Leyen und hält dann das hoch, was sie als Berechnungsgrundlage genommen hat. Die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes.
Wir wollten Transparenz und jetzt haben wir Transparenz. Und die Rechnungen sind unbestechlich.
Aber nicht nachvollziehbar, ruft die Opposition heute im Chor. SPD-Generalsekretärin Nahles kündigt Widerstand an.
Wir bleiben dabei, dass es sich hier bei den Berechnungsgrundlagen um das Ergebnis von Tricksereien handelt. Im Bundesrat kann die SPD, sollte sich unser Eindruck bestätigen, einer verfassungswidrigen Vorlage von Frau von der Leyen nicht zustimmen.
Da wiederum wird dann die Arbeitsministerin schmallippig.
Wer heute schon sagt, dass er blockiert oder dass er nach Karlsruhe läuft, der hat sich eigentlich als Gesetzgeber selber schon aufgegeben. Ich finde, wir sollten als Gesetzgeber genau die Gestaltungskraft jetzt auch entwickeln, die notwendig ist, um diese große Reform gut auf den Weg zu bringen.
Gestaltungskraft. Davon hatte am Mittag schon die Kanzlerin gesprochen, die per Verfassungsgerichtsurteil aufgetragene Hartz-IV-Reform gelobt und allen Gewerkschaften, Opposition und Sozialverbänden die 5 Euro mehr für Hartz-IV-Bezieher skandalös nannten, mangelnden Sachverstand attestiert.
Deshalb ist die Frage nicht, was bewirkt etwas mehr, sondern ist dieser Satz eine Grundsicherung? Und wenn jetzt in diesem Jahr die Hartz-IV-Sätze an die Renten gekoppelt worden wären, dann wäre die Grundsicherung überhaupt nicht gestiegen.
Erster Punkt. Den zweiten nennt später die Arbeitsministerin. Sie sagt, Hartz-IV sichere das Existenzminimum, nicht ein gutes Leben mit Hartz-IV.
Es ist ein Übergang. Der Anreiz, Arbeit wieder aufzunehmen, muss erhalten bleiben.
Die evangelische Kirche kündigte trotzdem eine Überprüfung der neuen Erhebung an. Beim DGB sprechen sie von einem mit aller Macht heruntergerechneten Ergebnis politischer Mauschelei. Der Paritätische Wohlfahrtsverband von übelster statistischer Trickserei. Die Grünen, die einen Regelsatz von 420 Euro verlangen, kritisieren ebenfalls die Berechnungsgrundlage.
Es muss endlich aufhören damit, dass der Hartz-IV-Bedarf sich an dem sinkenden Einkommen der untersten 20% der Bevölkerung orientiert. Es ist geradezu zynisch, wenn man die Abwärtsspirale zur Grundlage nimmt, daraus den Hartz-IV-Satz zu berechnen,
sagt Parteichef Özdemir. Arbeitsministerin von der Leyen verweist dagegen auf neu beschlossene Sachleistungen für Kinder aus Hartz-IV-Familien. Ein Bildungspaket soll pro Kind und Monat im Schnitt 20 Euro für Vereinsbeiträge, Schulbedarf und kostenloses Mittagessen sichern. 620 Millionen Euro pro Jahr soll das kosten. Bei der Linkspartei aber nennen sie das alles ein verfassungswidriges Almosen.
Wir wollen versuchen, mit einem breiten Bündnis von Sozialverbänden, Gewerkschaften gegen diese 5-Euro-Almosen zu Felde zu ziehen.
Kanzlerin, CSU-Chef und Arbeitsministerin von der Leyen jedenfalls haben der Opposition heute auch angesichts der eigenen fehlenden Mehrheit im Bundesrat Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ursula von der Leyen bemühte gar den alten Geheimrat Goethe.
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.
Georg Schwarte berichtete. 5 Euro mehr für Langzeitarbeitslose und der Regelsatz für Kinder wird überhaupt nicht erhöht. Ist das sozial kalt und zynisch, wie die Opposition sagt, oder ist das Berechnungsverfahren transparent und fair, wie die Regierung meint? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Michael Weidemann.
Mit einer Behauptung liegt die Bundesregierung unstreitig richtig. Die neuen Hartz-IV-Regelsätze sind tatsächlich weitgehend transparent ermittelt worden. Wer wissen will, warum die schwarz-gelbe Koalition zu dem Schluss gekommen ist, 5 Euro mehr im Monat reichten als Grundsicherung im Alltag aus, kann das ab jetzt, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, rechnerisch sauber nachvollziehen. Wirklich fair ist die Kalkulation dennoch nicht, denn sie basiert auf einem entscheidenden Fehler im System, den das Urteil der Karlsruher Richter bedauerlicherweise unbeanstandet gelassen hat. Die Experten haben nämlich, anders als es auf den ersten Blick erscheint, nicht etwa ermittelt, was auf finanzielle Hilfe angewiesene Familien tatsächlich benötigen, sondern lediglich verglichen, wie sich Menschen mit geringem Einkommen durchs Leben schlagen. Zieht man von deren Gewohnheiten jeden Luxuskauf sowie gesellschaftlich unerwünschte Ausgaben ab, bleibt genau das übrig, was zur Sicherung des Existenzminimums unentbehrlich ist, so die Schlussfolgerung. Sozialpolitikern wie Fachleuten ist dabei durchaus bewusst, dass Geringverdiener ihr Geld nicht notwendigerweise vernünftig ausgeben. Auch weniger Wohlhabende gehen in überteuerte Schnellrestaurants, legen sich hochpreisige Fernseher zu und geben Geld, das sie eigentlich gar nicht haben, für Urlaubsreisen aus. Ganz so wie ihre finanziell besser gestellten Nachbarn. Um also das wirklich Lebensnotwendige herauszufiltern, muss an den Musterhaushaltsbüchern der von den Statistikern befragten Kleinverdiener noch einmal nachjustiert und damit letztlich manipuliert werden. Das ist politisch zulässig, zweifellos. Nur sollte die Bundesregierung dabei nicht so tun, als ob sie den Bedarf der Transferempfänger völlig unabhängig und objektiv errechnet hat. Noch fragwürdiger wird das Rechenexempel vor dem Hintergrund der Tatsache, dass auch das Verbrauchsverhalten solcher Familien einbezogen wurde, die aufstockende Finanzhilfen auf ihr geringes Arbeitseinkommen aus Scham oder Angst vor Bürokratie nicht in Anspruch nehmen. Unter diesen unnötig armen Haushalten dürften besonders viele Familien sein, was erklärt, warum der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder eigentlich sinken müsste. Wo Geringverdiener auf Sozialleistungen verzichten, gehen nach dem Statistikmodell die Ansprüche der Hartz-IV-Empfänger entsprechend zurück. Ein weiterer Beleg dafür, dass Transparenz und Fairness nicht zwangsläufig das Gleiche bedeuten müssen.
Michael Weidemann kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Bankmanager müssen nicht darben in Deutschland, auch wenn ihre Bank nur mit Staatsgeld gerettet werden konnte. Zwar hat der staatliche Rettungsfonds SOFIN die Gehälter von Vorstandsmitgliedern auf 500.000 Euro im Jahr gedeckelt, doch wie am Wochenende bekannt wurde, bekommen etliche Manager aus der zweiten Reihe inzwischen schon wieder deutlich mehr als die 500.000 Jahressalär. Gibt es denn keine Schamgrenze mehr, fragt jetzt die SPD und auch aus dem Koalitionslager gibt es Kritik. Aber machen dagegen kann man wohl nichts, erfuhren die Abgeordneten heute bei einer Sitzung des Finanzmarktausschusses. Aus Berlin Christian Faul.
Der Finanzmarktausschuss ist ein Geheimgremium. 9 Männer sitzen da, 4 von der Union, 2 von der SPD und jeweils einer von den Grünen, Linken und der FDP. Alles Bundestagsabgeordnete. Sie sollen eigentlich über die Steuermilliarden wachen, mit der die Regierung notleidende Banken am Leben erhält. Fast 2 Stunden lang ließen sie sich informieren. Und hatten vor allem eine Frage, warum können wir nichts unternehmen gegen hohe Pensionen und Millionen Bonuszahlungen für Banker, deren Bank schon der Steuerzahler stützt? Die Antwort war einfach, es gibt Arbeitsverträge, da können wir nichts mehr machen, außer zusehen. Das machte Michael Offer klar, der Sprecher des Bundesfinanzministeriums.
Man muss natürlich sagen, dass wir auch Regelungen vorgefunden haben und auch Fakten vorgefunden haben, die so nicht zu ändern waren kurzfristig.
Und genau das ärgert uns alle, sagt ein Vertreter der Union, der erst gar nicht zu dieser Sitzung erscheint. Die jüngeren Abgeordneten in dieser Runde, so meint er, die haben noch den Eindruck, sie könnten entscheiden. Tatsächlich aber werden sie nur informiert. Das verstehen die Bürger doch wirklich nicht mehr, heißt es aus der Runde. Tatsächlich, auch Mitglieder der Bundesregierung sind verärgert. Abkuppelung von der Wirklichkeit, schimpft Wolfgang Schäuble, der Bundesfinanzminister. Auch Ursula von der Leyen, die Bundesarbeitsministerin, zeigt sich ziemlich verärgert.
Wenn ich sowas höre und erlebe, kriege ich auch einen Knoten vor Wut und Frustration im Bauch.
Während nämlich Banker Gehälter von mehreren 100.000 Euro im Jahr auf Staatskosten kassieren, muss sie Empfängern von Hartz IV erklären, dass der Staat die Hilfen nur um 5 Euro erhöhen will.
Das sind die Exzesse, die uns alle wahnsinnig machen, weil da wirklich ein Schindluder getrieben wird, wo man selber...
Auch die FDP macht klar, wir wollen das eigentlich nicht mitmachen. Christian Lindner, der Generalsekretär.
Ich muss sagen, ich habe kein Verständnis für die Gehalts- und Bonuszahlungen, die hier an Staatsbanker gegeben werden.
Aber Michael Offer vom Bundesfinanzministerium kommt bei der Frage nach Gesetzesänderungen in Erklärungsnot. Er räumt ein, das ist alles ziemlich schwierig mit dieser maroden Bank, die jetzt dem Staat gehört.
Es ist richtig, dass diese Dinge aufmerksam von uns beobachtet werden und insofern auch man sich weitere Maßnahmen eventuell vorbehalten muss.
Nur welche Maßnahmen, da gibt es offenbar noch keine Idee. Sorgen machen sich die Abgeordneten vor allem um den Zustand der maroden Hypo Real Estate. Da gibt es noch erhebliche Haushaltsrisiken für den Staat, erklärt ein Vertreter des Finanzministeriums in der Runde. Sollte beispielsweise Irland in Zahlungsschwierigkeiten geraten, muss demnach der Steuerzahler mit weiteren Milliarden einspringen. Da fallen die Millionen Bonuszahlungen gar nicht mehr ins Gewicht, heißt es. Übrigens, von den 4 Vertretern der Union kamen heute nur 2. Nachdem wir nicht entscheiden können, meint einer der Abwesenden, reicht es doch, wenn ich im Laufe der Woche noch informiert werde.
Im Verhältnis der beiden Unionsschwestern CDU und CSU geht es nicht immer ganz spannungsfrei zu. Über Störfeuer aus München haben etliche CDU-Politiker in den letzten Monaten geklagt. Und das eher unharmonische Bild könnte mitverantwortlich sein für die schlechten Umfragewerte, so fürchten jedenfalls Unionspolitiker. Schon deswegen war Geschlossenheit Pflicht bei einer gemeinsamen Sitzung der Parteipräsidien von CDU und CSU. Inhaltlich ging es vor allem um das Thema Bundeswehrreform. Und da bekam der Verteidigungsminister heute Rückendeckung für seine Pläne, ganz ohne Streit, von beiden Parteien. Aus Berlin, Anja Günther.
Für Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg läuft alles nach Plan. Die Spitzen von CDU und CSU wollen sie auch, die Bundeswehrreform. Schließlich stehe die Bundeswehr seit dem Ende des Kalten Krieges vor völlig neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen, sagte die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel.
Wir haben uns der Meinung des Bundesverteidigungsministers angeschlossen, dass die augenblickliche sicherheitspolitische Lage es zulässt, auf die Einziehung von Wehrpflichtigen zu verzichten in absehbarer Zeit, die Wehrpflicht sozusagen auszusetzen und durch einen freiwilligen Wehrdienst zu ersetzen.
Vor 4 Wochen noch hätte kaum jemand gedacht, dass CSU-Chef Horst Seehofer dieser Position zustimmt. Längst hat er die Kehrtwende gewagt und ist auch dafür, die Wehrpflicht auszusetzen und in einen freiwilligen Wehrdienst umzuwandeln. Nur mit dem geplanten Personalabbau bei der Bundeswehr haben CDU und CSU noch so ihre Probleme. Eine Personalstärke von etwa 163.000 Soldaten, wie sie Guttenberg favorisiert, das sei zu wenig, so Merkel.
Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass die Größe der Bundeswehr über der liegen muss, die der Bundesverteidigungsminister als minimale Größe angegeben hat.
Die Rede ist von einer künftigen Bundeswehr mit etwa 190.000 Mann. Konkrete Zahlen werden wohl erst kurz vor den Parteitagen von CDU und CSU feststehen, die über die Reform der Bundeswehr inklusive des Zivildienstes entscheiden müssen. Ein anspruchsvolles Projekt, erklärte Seehofer.
Da kann durchaus ein freiwilliges soziales Jahr, das millionenfache ehrenamtliche Engagement der Bürger und dann freiwilliger Dienst für die Bundeswehr, freiwilliger Dienst für die Feuerwehr, für das Rote Kreuz, für die Malteser etc. durchaus miteinander gut verschränkt werden. Da bin ich fest überzeugt.
Reform der Bundeswehr, des Gesundheitssystems, Änderungen bei Hartz IV, Atompolitik. Es wird ein heißer Herbst. Das haben wir immer angekündigt, betonte die Kanzlerin. Sieht aber große Einigkeit zwischen den Schwesterparteien.
Dass wir das tun, was wir uns vorgenommen haben und auch kompromissfreudig sind.
Seehofer legte sogar noch einen drauf. So viel Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU habe es schon lange nicht mehr gegeben.
Zwei bayerische Grundsätze: Reden bringt die Leute zusammen und das ganze Leben besteht aus Kompromissen.
Sollten CDU und CSU diesen Grundsatz beherzigen und auch noch den Koalitionspartner FDP mit einbinden, könnte es ein guter Reformherbst für Schwarz-Gelb werden, wenn auch sicher kein einfacher.
Aus Berlin war das Anja Günther. Ins Ausland. Nicht mal 4 Wochen ist es her, dass Israelis und Palästinenser nach langer Pause wieder mit Friedensverhandlungen begonnen haben. Ein erster, sehr zögernder Anfang, aber selbst der könnte jetzt wieder scheitern. In einem der Kernpunkte des Konfliktes, der Siedlungsfrage, stehen die Zeichen nämlich auf Konfrontation. Den Baustopp für Siedlungen im Westjordanland ließ Israels Regierung letzte Nacht auslaufen. Forderungen nach einer Verlängerung wurden ignoriert. Jetzt stehen die Nahostgespräche auf der Kippe. Aus Tel Aviv, Sebastian Engelbrecht.
Die jüdischen Israelis feiern dieser Tage das Laubhüttenfest. Deshalb gab es am Tag nach dem Ende des Baustopps im Westjordanland keinen hektischen Aufbruch. In einzelnen Siedlungen begannen Bagger mit den Bauarbeiten, zum Beispiel in Ariel. Die Siedlung liegt tief im palästinensischen Gebiet, 25 Kilometer entfernt von der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland. In Ariel planierten Bagger die Grundstücke für ein neues Viertel mit 50 Wohnungen. In der Siedlung sollen vor allem ehemalige israelische Bewohner des Gazastreifens unterkommen. In der Nahostdiplomatie richtet sich jetzt die ganze Aufmerksamkeit auf Palästinenserpräsident Abbas. Der hat seine Ankündigung nicht wahrgemacht. Er hat die Friedensverhandlungen nicht aufgekündigt, trotz der Entscheidung des israelischen Ministerpräsidenten, den Teilbaustopp zu beenden. Bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Sarkozy in Paris forderte Abbas, das Moratorium im Siedlungsbau solle um 3 bis 4 Monate verlängert werden. Zum weiteren Vorgehen der arabischen Seite sagte er: Wir werden keine übereilten Entscheidungen fällen, ob wir weiter verhandeln wollen oder nicht. Wir müssen über alle Ergebnisse und mögliche Konsequenzen beraten. Es wird eine reifliche Untersuchung durch unsere Führungsgremien wie auch im Gespräch mit anderen arabischen Staaten geben. Deshalb wird ein Treffen der Arabischen Liga am 4. Oktober stattfinden. Nach diesen Treffen und Beratungen werden wir unsere Entscheidung bekannt geben. Am 4. Oktober will Abbas die Arabische Liga darüber entscheiden lassen, ob die Friedensverhandlungen mit Israel weitergehen sollen oder nicht. Damit bleibt den Chefunterhändlern beider Seiten noch eine Woche Zeit, um einen Kompromiss zum Siedlungsbau auszuhandeln. Der israelische Delegationsleiter Yitzhak Molcho und sein palästinensischer Kollege Saeb Erekat befinden sich zurzeit in New York. Nach Informationen der israelischen Zeitung Yediot Achronot werden die Palästinenser möglicherweise einen begrenzten Siedlungsbau akzeptieren. Die Zeitung beruft sich auf einen Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Bauarbeiten würden nicht in einer Weise wieder aufgenommen, die die Palästinenser blamieren würde, erklärte er gegenüber dem Blatt. Israel werde nur in den großen Siedlungsblöcken bauen dürfen. Anderen palästinensischen Quellen zufolge könnte der Kompromiss in einem stillen Siedlungsstopp bestehen. Dabei könnte der israelische Verteidigungsminister Barak eine Schlüsselrolle spielen. Denn der Verteidigungsminister erteilt jede einzelne Baugenehmigung im Westjordanland. Im Gegenzug erwarten die Palästinenser von Israel detaillierte Verhandlungen über den künftigen Verlauf der israelisch-palästinensischen Grenze. Die islamistische Hamas forderte Abbas auf, sich nicht auf Kompromisse einzulassen. Hamas-Sprecher Sami Abu Suri sagte im Gazastreifen: Die Fatah-Bewegung, die die Gespräche führt und diese Verhandlungen akzeptiert, steht vor einem nationalen Test und sollte die Verhandlungen verlassen. Sonst wird sie für alle Konsequenzen vor den Palästinensern, den Arabern und den islamischen Nationen die Verantwortung übernehmen müssen. Bei aller Kritik der Hamas an der Politik des Palästinenserpräsidenten haben die Islamisten den Dialog mit der Fatah-Partei von Abbas wieder aufgenommen. Anfang Oktober sollen in Kairo Versöhnungsgespräche stattfinden.
Venezuela hat ein neues Parlament gewählt. Aber für die Regierungspartei wie auch für die Opposition ging es dabei nicht nur um die Sitzverteilung in der Volksvertretung. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie viel Rückhalt der sozialistische Präsident Chavez in der Bevölkerung hat. Das Ergebnis, die Mehrheit steht noch hinter ihm, aber der Rückhalt schwindet offenbar. Martin Polanski berichtet.
Die Sozialisten von Präsident Hugo Chavez haben zwar die meisten Parlamentssitze gewonnen, aber ihr Ziel einer Zweidrittelmehrheit in der Nationalversammlung verfehlt. Das Regierungslager muss zukünftig die Opposition bei wichtigen Gesetzen beteiligen. Die nationale Wahlbehörde verkündete dieses Resultat mit deutlicher Verzögerung 8 Stunden nach Schließung der Abstimmungslokale. Die Verteilung der abgegebenen Stimmen wurde nicht bekannt gegeben. Die parallel stattgefundene Wahl zum Parlamento Latinoamericano deutet aber auf ein äußerst knappes Ergebnis hin. Dort liegen die Sozialisten nur mit 1,5 Prozentpunkten vorne. Ein Sprecher des Oppositionsbündnisses forderte die Wahlbehörde auf, die vollständigen Ergebnisse zu verkünden. Die Wahlen standen im Zeichen der Krise in Venezuela. Die Wirtschaft schrumpft, die Inflationsrate ist die höchste in Lateinamerika, die Angst vor Verbrechen ist groß. Die Abstimmung galt als wichtiger Test für Präsident Hugo Chavez. Der muss sich 2012 der Wiederwahl stellen.
Neapel und der Müll. Gute 2 Jahre ist es her, dass die Stadt in Bergen von Abfall unterging. Jetzt ist es wieder soweit. Hunderte Tonnen von Müll stapeln sich in den Straßen. Aber die Müllautos, die den stinkenden Abfall wegbringen sollen, brauchen Polizeischutz gegen wütende Bürger. Warum, erklärt Tillmann Kleinjung.
Am Rande des Vulkans entsteht ein neuer Berg, ein Müllberg am Vesuv, eine Deponie, in der vor allem die Großstadt Neapel ihre Abfälle entsorgt. Doch den Bürgern, die in den Gemeinden rund um die Deponie leben, stinkt es, im wahrsten Sinn des Wortes. Gennaro Cirillo, Bürgermeister von Trecase. Die Bewohner müssen seit einiger Zeit Fenster und Balkontüren geschlossen halten. Und auch das reicht jetzt nicht mehr aus. Viele müssen ausziehen, weil sich der üble Gestank in ihren Wohnungen festgesetzt hat. Seit Tagen protestieren die Bürger von Trecase, Terzigno und Bosco Reale gegen die geplante Erweiterung der Deponie. Bei den Demonstrationen wurden bereits mehrere Polizisten und Demonstranten verletzt. Müllwagen werden an der Zufahrt gehindert, teilweise mit roher Gewalt. Immer wieder stehen Wagen in Flammen. Die Fahrer trauen sich nur noch unter Polizeischutz in die Nähe der Deponie. Der neapolitanische Polizeichef Santi Giuffre vermutet die Camorra hinter den Protesten. So wie sich das abgespielt hat, erkennt man die Hand der Camorra. Die Vorfälle in Terzigno, wo eine große Menschenmenge versammelt war und ernsthaft und zu Recht demonstriert hat, zeigen, dass gewalttätige Einzelpersonen darunter waren, die sich hinter der Menge versteckt haben. Die Bürger am Vesuv wehren sich gegen ihre Kriminalisierung durch die Polizei und demonstrieren weiter. In der vergangenen Nacht haben sie mit 2 großen Felsblöcken die Zufahrtsstraße zur Deponie blockiert. Heute blieben Schulen geschlossen und Schüler haben eine Menschenkette quer durch die Gemeinden gebildet. Ein Bürgermeister befindet sich seit 3 Tagen im Hungerstreik und Gennaro Cirillo appelliert an die Polizei. Ich appelliere an alle Institutionen, besonders an den Polizeipräsidenten, die Polizeiübergriffe zu stoppen. Lasst uns zusammen an einen Tisch setzen und ernsthaft miteinander reden, um eine Lösung zu finden. Auch um die Unversehrtheit unserer Bürger zu garantieren, die ehrenhaft hier ihre Bedenken demonstrieren. Am stärksten bekommen die Bürger Neapels die Blockade der Deponie zu spüren. Hier liegt seit Tagen der Müll in den Straßen. Auch wenn die Müllabfuhr Sonderschichten einlegt, es müssen immer noch 400 Tonnen eingesammelt und vor allem entsorgt werden. Und das ist das große Problem in der Region Kampanien. Auch 2 Jahre nach dem großen Müllnotstand funktioniert die einzige Müllverbrennungsanlage nur unzureichend. 2 von 3 Öfen sind defekt. Die Opposition in Italien nutzt den neuesten Müllnotstand in und um Neapel zu scharfen Angriffen auf Premier Berlusconi. Der war vor 2 Jahren angetreten mit dem Ziel, das Müllproblem in Neapel ein für allemal zu beseitigen.
In einigen Ländern sind sie eine Selbstverständlichkeit, zum Beispiel in den USA. In Deutschland aber bleiben sie umstritten. Die sogenannten Körperscanner, die an Flughäfen die Passagiere bei der Sicherheitskontrolle abtasten. So sollen versteckte Gegenstände wie Sprengstoff oder Waffen gefunden werden können. Der Einwand, dass die Scanner die Privatsphäre verletzen würden, ist inzwischen ausgeräumt. Die neuen Geräte zeigen nur noch ein Schema. Und so hat auch in Deutschland heute das Scanner-Zeitalter begonnen, zumindest probeweise. Am Hamburger Flughafen hat Innenminister de Maizière die ersten beiden Körperscanner in Betrieb genommen für einen auf 6 Monate befristeten Versuch. Joachim Hagen war dabei.
Bundesinnenminister de Maizière war heute der Erste, der sich in den Körperscanner wagte. Zuvor musste er sein Jackett ablegen, Schuh und Gürtel durfte er anbehalten. Dann ging alles ganz schnell. Er trat in die über 2 Meter hohe Plexiglaskabine, hob die Arme und schon wischten 2 senkrechte Metallstäbe an ihm vorbei. Auf einem Flachbildschirm außerhalb des Körperscanners waren danach 2 hellblaue Schablonen zu sehen, die ein bisschen an das Berliner Ampelmännchen erinnerten. Für de Maizière wenig aufregend.
Ich habe gesehen, dass in einer Kabine auch Transparenz herrschen kann. Ich habe das Bild gesehen. Ich habe mich nicht selbst erkannt, sondern nur ein Strichmännchen. Das war ein ganz normales und gutes Gefühl.
Die Techniker von der Bundespolizei, die den Körperscanner bereits ein halbes Jahr in Lübeck getestet haben, hatten nachher kein so gutes Gefühl. Denn auf dem Flachbildschirm tauchten auf den hellblauen Schablonen de Maizières an den Handgelenken 2 hellgelbe Quadrate auf. Diese Quadrate markieren Körperteile, an denen sich möglicherweise gefährliche Gegenstände befinden, Messer oder sogar Sprengstoff. Das wollte natürlich niemand dem Minister unterstellen und bei der anschließenden Kontrolle wurde auch nichts gefunden. Ein klassischer Fehlalarm also. Die Techniker vermuten als Grund, dass de Maizière seine Hände während des Scan-Vorgangs nicht ruhig genug gehalten habe. Trotzdem, so etwas sollte natürlich nicht passieren, sagt der zuständige Abteilungsleiter der Bundespolizei, Achim Friedel.
Im Moment ist es in der Tat so, dass die Fehlalarmrate noch zu hoch ist. Es wird in Kürze eine neue Software geben, die dieses Problem anpackt. Und da hoffen wir, dass die Fehlalarmrate gedrückt werden kann. Wir müssen allerdings auch wissen, bei dem Fehlalarm bei der Thorsonde, auch dort haben wir eine relativ hohe Zahl, muss anschließend der gesamte Körper abgetastet werden. Beim Körperscanner müssen wir nur die betreffende Region visuell begutachten oder auch im Einzelfall dann abtasten. Das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Doch trotz dieser kürzeren Kontrolle nach einem Fehlalarm des Körperscanners, welche Folgen eine zu hohe Fehlalarmquote haben kann, das wurde vor wenigen Tagen in Italien deutlich. Dort wurde der Test mit einem ähnlichen Körperscanner wie in Deutschland jetzt wegen der häufigen Fehlalarme beendet. Dies sei aber kein schlechtes Omen für den Hamburger Körperscanner-Test, so Achim Friedel von der Bundespolizei.
Wir haben schon die Erkenntnisse aus Italien abgefragt und haben von dort erfahren, dass aufgrund einer Vielzahl von Fehlalarmen der Prozess ihnen zu langsam ging. Deswegen haben sie diesen Test eingestellt. Italien hat aber eine deutlich ältere Software benutzt als die, die hier in Hamburg benutzt wird. Und deswegen glauben wir, mit diesem Fortschritt eigentlich einen besseren Test machen zu können als in Italien.
Joachim Hagen berichtete. In Westpommern in Polen werden morgen alle Flaggen vor öffentlichen Gebäuden auf Halbmast wehen, genauso wie heute schon in Brandenburg. Die Staatstrauer gilt den 13 Menschen, die gestern bei dem schweren Busunglück am Schönefelder Kreuz südlich von Berlin ums Leben gekommen sind. Der Reisebus mit polnischen Urlaubern an Bord war gegen einen Brückenpfeiler geprallt, möglicherweise nachdem er von einem PKW gerammt worden war. Was genau passierte, muss die Polizei noch klären. In Brandenburg trafen heute Angehörige der Opfer ein. Aus Potsdam, Thorsten Südow.
Mehr als 120 Familienangehörige sind aus der Wojewodschaft Westpommern nach Brandenburg gekommen, um ihre verletzten Angehörigen in Krankenhäusern zu treffen oder um zu erfahren, dass enge Verwandte beim Busunfall auf der Autobahn 10 am Sonntag getötet wurden. Sie werden von Seelsorgern betreut. Von den 38 Verletzten sind 7 schwerst verletzt. Kompliziert ist die Identifizierung der tödlich Verunglückten. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek.
Erstens, dass das in enger Abstimmung zwischen deutschen und polnischen Fachleuten passiert. Der Polizeipräsident hat davon gesprochen, dass 6 Tote identifiziert sind. Es ist davon auszugehen, dass bei anderen eine DNA-Analyse nötig wird. Eine solche Analyse nimmt ungefähr einen Zeitraum von 36 Stunden alleine schon in Anspruch, sodass wir noch mit einiger Zeit rechnen müssen.
Polens Botschafter in Deutschland, Marek Prawda, lobt die professionelle Rettung und Betreuung der polnischen Businsassen durch Notärzte, Feuerwehrleute und Psychologen aus Brandenburg und Berlin.
Das sage ich auch im Namen von denen, die ich selbst getroffen habe, in einem Krankenhaus, sehr gut betreut fühlen. Und ich glaube, sie hatten von Anfang an das Gefühl, dass sie in den besten Händen sind.
In 16 Krankenhäusern in Brandenburg, Berlin und Sachsen sind die 38 Verletzten behandelt worden. 7 Buspassagiere, die von Spanien unterwegs zurück in ihre Heimat in Nordwestpolen waren, konnten bereits wieder in die Heimat fahren. Sie sind nur leicht verletzt. Schwere Verletzungen hat dagegen die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitten. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Bis feststeht, was zum Unfall am Schönefelder Kreuz geführt hat, wird es noch dauern, sagt der Polizeipräsident von Frankfurt-Oder, Arne Feuring.
Das Tempolimit beträgt dort 120 km/h. In Bezug auf die Auffahrt reden wir über 40 km/h. Inwieweit der Regen oder die gefahrenen Geschwindigkeiten eine Rolle gespielt haben, ist eine bloße Vermutung. Ich kann Ihnen aber dazu keine Auskunft geben, ob Rückhalteeinrichtungen sich in dem Bus befunden haben. Und wenn ja, ob die benutzt worden sind, das ist dem Ermittlungsergebnis respektive der Staatsanwaltschaft vorbehalten.
Die Angehörigen der polnischen Unfallopfer sollen so lange bleiben können, wie sie wollen. Der Landkreis Dahme-Spreewald stellt Hotelzimmer bereit. In der Wojewodschaft Westpommern, aus der die Verunglückten stammen, ist für morgen Staatstrauer angeordnet.
Soweit der Bericht von Thorsten Südow aus Potsdam und soweit auch für heute das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.